Svante Paabo. Die Neandertaler und wir. Meine Suche nach den Urzeitgenen. Die Geschichte der Menschheit ist lang. Den jüngsten Teil davon können wir in Geschichtsbüchern nachlesen. Doch über viele prähistorische Entwicklungen wissen wir bis heute nur wenig. Wie haben wir uns überhaupt zum Homo sapiens entwickelt? Wie viel von früheren Menschenformen steckt noch in uns? Wo die Geschichtsbücher aufhören, können wir in unseren Genen weiterlesen. Das ist zwar anspruchsvoll, aber wer bis auf die Ebene der DNA vordringt, dem offenbart sich ein Blick in längst vergessene Zeiten. Für einen Teil dieser Vergangenheit interessiert sich der Wissenschaftler Svante Paabo ganz besonders, den Neandertaler. Wieso er seine Forschung von Mumien darauf umlenkte, welche Hindernisse er auf dem Weg zum Neandertaler-Genom überwinden musste und welche Erkenntnisse er schließlich gewann, erzählen die folgenden Blinks. Blink Nummer 1. Eine neue Analysemethode erlaubte in den 1980er Jahren erstmals die Auswertung antiker DNA-Proben. Die mystischen Mumien sind für uns das Tor zu einer lang vergangenen Zeit. In ihren Gesichtszügen wirkt das alte Ägypten fast greifbar. Dennoch bergen unsere vor Jahrtausenden verstorbenen Verwandten noch immer unzählige Geheimnisse, die sich nicht allein an ihrem Äußeren ablesen lassen. Wie sah ihr Leben, wie ihr Alltag aus und wie sehr ähnelten sie den Menschen, die heute unseren Planeten bevölkern? Der Wissenschaftler Svante Paabo hat sich genau diesen Fragen verschrieben. Auf der Suche nach Antworten studierte er zunächst Ägyptologie. Doch als dieses Studium seine Neugier nicht befriedigen konnte, wandte er sich der Medizin zu. Hier fand er schließlich den Schlüssel zum Leben der Menschen einer anderen Zeit, den er sich erhofft hatte. Die Genetik. In den 1980er Jahren, als Paabo promovierte, steckte die Genanalyse jedoch noch in den Kinderschuhen und hatte mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Zum einen musste genetisches Material gefunden werden, das die Jahrtausende intakt überlebt hatte. Zum anderen war die damalige Auswertung selbst, das Klonen der DNA und die anschließende Einspeisung in ein Bakterium, problematisch, weil sie das Material beschädigte und so reproduzierbare Ergebnisse unmöglich machte. Eine neue Methode der DNA-Analyse brachte allerdings Hoffnung. Die Polymerase-Kettenreaktion oder Polymerase Chain Reaction, kurz PCR. Obwohl auch diese Methode die untersuchte DNA nicht vollkommen intakt ließ, konnten die Forscher sie mit ihrer Hilfe zumindest mehr als einmal untersuchen. Das erlaubte Reproduzierbarkeit und gewährleistete so eine systematische und kontrollierte Analyse. Bis zu diesem Punkt hatten Evolutionswissenschaftler vorrangig mit gegenwärtiger DNA gearbeitet und daraus Schlüsse über unsere Vorfahren gezogen, die zwar plausibel, aber bis dato nicht belegbar waren. Mithilfe der erhaltenen DNA aus der Vergangenheit sollte nun ein viel genaueres und vor allem wissenschaftlich zuverlässigeres Bild entstehen. Um diese neue Methode zu testen, wurde zunächst 100 Jahre alte DNA analysiert und mit der DNA moderner Menschen verglichen. Hier hatte sich zwar nicht viel verändert, doch darum ging es den Wissenschaftlern gar nicht. Sie hatten etwas viel Wichtigeres demonstriert, dass man die DNA von längst Verstorbenen analysieren kann. Das Tor zur Vergangenheit, vorher lange nur einen Spalt breit geöffnet, hatten sie damit speerangelweit aufgestoßen. Blink Nummer 2. Der Vergleich von DNA-Sequenzen erlaubt Forschern Rückschlüsse auf den Verwandtschaftsgrad. Mit dem erfolgreich erprobten Verfahren konnten die Wissenschaftler also erstmals im großen Stil DNA sequenzieren. Doch wie schlossen sie von den langen Buchstabenketten auf den Verwandtschaftsgrad zweier Proben? Der Schlüssel liegt in kleinen, zufälligen Veränderungen in der Sequenz, die gemeinhin als Mutationen bezeichnet werden. Wenn zwei DNA-Sequenzen die gleiche Mutation aufweisen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie beide auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgehen, der diese Mutation ebenfalls aufweist. Wenn man die Genome zweier heute lebender Menschen vergleicht, sind unter den je ca. 3 Milliarden Buchstaben durchschnittlich rund 3 Millionen verschieden. Doch das bedeutet auch, dass über 99% gleich sind. Je stärker sich zwei Genome unterscheiden, desto mehr Generationen liegt der gemeinsame Verwandte zurück. Genauso gilt umgekehrt, je mehr gemeinsame Mutationen es gibt, desto kürzer ist es her, dass der gemeinsame Vorfahr gelebt hat. Durch die Suche nach gemeinsamen Mutationen in DNA-Sequenzen können Wissenschaftler rekonstruieren, in welchem Verhältnis die Sequenzen zueinander stehen. Wenn zwei Menschen, etwa eine Mumie und jemand aus dem heutigen Ägypten, also viele gemeinsame Mutationen aufweisen, die bei einer dritten Person nicht vorkommen, lebte letztere sehr wahrscheinlich früher als die anderen beiden, denn sie hat weniger mit ihnen gemeinsam. Das lässt sich auch in der Tierwelt demonstrieren. Die Auswertung der DNA von Faultieren, den meisten als liebenswert trottelige, notorisch langsame Baumbewohner bekannt, förderte interessante Ergebnisse zutage. Wenn zwei nicht eng verwandte Arten sich in ihrer Evolution unabhängig voneinander ähnlich entwickeln, etwa zwei Vogelarten auf verschiedenen Kontinenten ohne Zusammenhang das Fliegen verlernen, spricht man von Konvergenz. In solchen konvergenten Entwicklungen spiegeln sich Gesetzmäßigkeiten der Evolution. So auch bei den zwei heute lebenden Faultierarten, den Exemplaren mit 2 und denen mit 3 Zehen. Beide Arten bewohnen heute Bäume, doch ihr gemeinsamer Vorfahr, das Riesenfaultier, lebte noch auf dem Boden. Mithilfe einer Auswertung von DNA-Proben aller 3 Arten wollten Forscher herausfinden, ob die Arten sich vor oder nach dem Umzug in die Bäume getrennt hatten. Die Analyse ergab, dass das 2-Zehen-Faultier enger mit dem großen Vorfahren verwandt war als die 3-Zehige Art. Letztere hatte sich also frühzeitig abgespalten und aus dem auf dem Boden wohnenden Riesenfaultier ging später die Art mit 2 Zehen hervor. Entsprechend musste von beiden Arten mindestens eine, wenn nicht sogar beide, nach der Trennung noch auf dem Boden gelebt oder später unabhängig den Weg in die Bäume gefunden haben. Blink Nummer 3. Mit den neuen Methoden der DNA-Analyse wurde erstmals das Problem der Verunreinigung offensichtlich. Fußstapfen, Fingerabdrücke, ausgefallene Haare, überall hinterlassen Menschen Spuren in vielen Formen. Das mag aus heutiger Sicht nicht besonders aufregend klingen, doch die Wissenschaft profitiert enorm davon, dass dies bei unseren Vorfahren auch der Fall war. DNA-Spuren ermöglichen uns einen Einblick in die genetischen Eigenschaften früherer Menschen, denn aus ihnen lassen sich die Sequenzen extrahieren. Gleichzeitig bereiteten solche DNA-Spuren den Wissenschaftlern in den Anfangszeiten mit der PCR-Methode jedoch Kopfzerbrechen. Da sie nun regelmäßige Ergebnisse in Form von DNA-Sequenzen produzierten, fielen ihnen erstmals Ungereimtheiten auf. Schließlich stellten sie die Vermutung auf, dass ihre Ergebnisse nicht ungereimt, sondern verunreinigt waren, und zwar wahrscheinlich mit der DNA von Labormitarbeitern oder Archäologen, die ihrerseits Spuren an dem Material hinterlassen hatten. Um der Sache auf den Grund zu gehen, analysierten die Wissenschaftler zunächst die DNA von Tieren, da Verunreinigung bei genetisch nicht sonderlich eng verwandten Lebewesen viel einfacher zu bemerken sind. Auch bei den Faultieren kam es zu einem besonders anschaulichen Fall von Verunreinigung. Um die DNA zu schützen, war es unter den Archäologen lange gang und gäbe, die gefundenen Knochen zu lackieren. Dieser Lack, so stellte sich heraus, konnte diese aber beschädigen. Um zu überprüfen, ob die DNA dem Lack ausgesetzt gewesen war, leckten die Forscher an den Knochen. Hatte ihn niemand lackiert, so blieb die Zunge daran kleben. In beiden Fällen hinterließen die Leckenden allerdings verhängnisvollen Speichel. Immer wieder schlich sich so und auf anderen Wegen menschliche DNA ein, meist tatsächlich von Laboranten oder Ausgräbern. Es musste also ein Weg gefunden werden, um das Material physisch vor Verunreinigungen zu schützen. Dafür wurde in München ein Reinlabor entwickelt. Dieser Raum wurde mit Chlorbleiche und UV-Licht behandelt, um alle vor dem Testen vorhandene DNA zu zerstören, und die Laboranten durften ihn nur in Schutzkleidung betreten. Mit diesem sterilen Raum waren die richtigen Bedingungen geschaffen, es musste nur noch genügend geeignetes Material her. Blink Nummer 4. Es liegt in den Genen. DNA ist in den Mitochondrien leichter zu finden als im Zellkern, aber auch hier gibt es Herausforderungen. Egal wie gut deine Beziehung zu deiner biologischen Mutter ist, es steckt viel von ihr in dir, und zwar wortwörtlich. Sie hat dir nämlich mit der Eizelle mitochondriale DNA, kurz mtDNA, mitgegeben, von der in einem Mitochondrium, Strukturen in einer Zelle, die für Energieproduktion verantwortlich sind, mehrere hundert Kopien enthalten sind. Allerdings macht die mtDNA trotz ihrer vielen Kopien nicht mehr als 0,0005% deines Genoms aus. Sie verfügt nicht nur über weniger zentrale Steuerfunktionen, sondern sagt auch weniger über den Organismus aus. Wo steckt dann der Rest? Die Lösung liegt in Form von zwei kompletten DNA-Kopien, eine vom Vater, eine von der Mutter, im Zellkern. Doch lange Zeit war die Analyse der mtDNA aus einem einfachen Grund das Hauptaugenmerk der Wissenschaftler. Von ihr war viel mehr vorhanden. Auch wenn die mtDNA nur einen Bruchteil der gesamten Sequenz ausmacht, war dieser Bruchteil den Forschern lieber als gar keine Sequenz. Bislang hatte man menschliche mtDNA hauptsächlich aus Knorpel von Mumien gewonnen, da sie mit den herkömmlichen Methoden leicht heraus zu extrahieren waren. Der Großteil der sterblichen Überreste, die die Forscher interessierten, stammte jedoch nicht von mumifizierten Leichen und der Knorpel war hier längst verwest. Übrig waren meist lediglich Knochen. Aus ihnen war die DNA-Extraktion zwar aufgrund ihrer Beschaffenheit schwieriger, doch auch dieses Hindernis überwanden die Forscher schließlich. Als nun damit auch aus Knochen mtDNA gewonnen werden konnte, rückte ein weiterer Faktor in den Vordergrund. Die mtDNA sollte möglichst intakt sein. Die Extraktion aus totem Material bedeutete nämlich, dass die DNA nicht mehr repariert, sondern unkontrolliert abgebaut wird. Diesen Abbau fördert vor allem Wasser. Fehlt es, wird die DNA nicht mehr zersetzt, so beim Einfrieren oder bei Mumifizierungen. Hoffnung machte deswegen eine 1991 im Ötztal gefundene mumifizierte Leiche, Ötzi genannt. Sie war so gut konserviert, dass sie eine Genanalyse ermöglichte. Doch sogar Ötzi konnte lediglich begrenzt genutzt werden. Wissenschaftlern gelang es nur aus tiefen Gewebeproben mtDNA zu entnehmen, nicht jedoch aus Knochen. Zudem wies die 5300 Jahre alte DNA im Vergleich zur heutigen kaum Unterschiede auf. Daraufhin gab es in der Forschung einen Richtungswechsel. Statt sich mit geringen Unterschieden und schlechten Proben zufrieden zu geben, setzen sich die Wissenschaftler einen neuen Fokus, den Neandertaler. Blink Nummer 5. 1999 lebte die Anthropologie in Deutschland wieder auf und Neandertalerknochen warfen neue Fragen auf. Die Suche nach der mtDNA des Neandertalers führte die Wissenschaftler zunächst zu einem praktischerweise in Deutschland aufbewahrten Typusexemplar, aus dem sie erste Proben entnehmen konnten. Beim Vergleich der analysierten mtDNA mit der von heute lebenden Menschen zeichneten sich erste interessante Ergebnisse ab. Die Neandertaler-DNA stand weder Afrikanern noch Europäern näher, sondern unterschied sich etwa gleich stark. Ein Indiz dafür, dass die modernen Menschen einen gemeinsamen Ursprung haben und dass sich die Linien von Neandertaler und Mensch noch davor trennten. Doch dies war nicht die ganze Geschichte, wie sich später zeigen sollte. Um mehr zu erfahren und das Genom des Neandertalers komplett zu rekonstruieren, wurden weitere Proben benötigt. Dies ermöglichte das 1999 von PEBO mitbegründete Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Nachdem diese Forschungsrichtung in Deutschland im Dritten Reich auf Rassenlehre ausgerichtet und missbraucht worden war, sollte sie nach der Wiedervereinigung in den neuen Bundesländern erstmals wieder etabliert werden. Das neue Institut, das mit Fokus auf Empirie internationale Forschungsgrößen anzog, ermöglichte dem Fach deutlich mehr Mittel sowie ein interdisziplinäres Umfeld um die Frage, was macht Menschen einzigartig? Am Max-Planck-Institut widmeten sich Wissenschaftler endlich tiefgründig der Neandertaler-DNA und investierten ihre Mittel daher zunächst in die Beschaffung von geeignetem Material. In Kalksteinhöhlen in Kroatien wurden sie fündig. Der erste Vergleich der neu extrahierten mtDNA mit der mtDNA aus den vorhergehenden Analysen zeigte eine geringe Varianz, also nur verhältnismäßig wenige Abweichungen voneinander, wie es auch beim Menschen der Fall ist. Dies deutet darauf hin, dass Neandertaler wie auch Menschen von einer kleinen Population abstammen. Affen zum Beispiel weisen eine größere Varianz auf. Da bei Menschen in den letzten Jahrzehnten immer mehr DNA-Teile entschlüsselt wurden, im Jahr 2000 schließlich das gesamte Genom, waren zunehmend detaillierte Vergleiche zwischen der menschlichen und der Neandertaler-DNA möglich. Aus der Analyse der mtDNA hatte sich ja ergeben, dass die Sequenz des Neandertalers mit keinem der beiden menschlichen Genome näher verwandt war, es also scheinbar keine Vermischung gegeben hatte. Aber war dies wirklich der Fall? Hatten Menschen und Neandertaler wirklich niemals Kinder miteinander gehabt? Blink Nummer 6. Das Ziel war es, die Kern-DNA zu analysieren. Die mtDNA sprach nicht dafür, dass Neandertaler und Homo sapiens je sexuellen Kontakt gehabt hatten. Doch sie sprach auch nicht dagegen. Vielleicht waren ihre Sprösslinge unfruchtbar gewesen oder die mtDNA, also die DNA der Mutter, war immer nur von der Seite der Neandertaler gekommen, weil der sexuelle Kontakt nur in eine Richtung stattfand. Letztendlich mussten die Forscher an die Zellkern-DNA gelangen, um das ganze Genom aufzuschlüsseln und so die wahre Geschichte zu erfahren. Gerade erst war es Wissenschaftlern gelungen, mit Hilfe von Zellkern-DNA aus lebenden Organismen das komplette Genom des Menschen zu sequenzieren. Der Weg zum Neandertaler-Genom war aber damit noch nicht geebnet, denn hierfür musste die Zellkern-DNA aus totem Material extrahiert werden. Zum ersten Mal gelang dies bei Mammuts aus Permafrostboden und danach auch mit versteinerten Tierexkrementen. Auch in totem Material war die Zellkern-DNA also enthalten. Nun mussten die Forscher zum einen mehr gut erhaltene Knochen finden, die kroatischen Kalksteinhöhlen erwiesen sich hier wieder als beste Anlaufstelle, und zum anderen mussten sie das, was sie fanden, auch auswerten, selbst wenn es sich nur um Fragmente handelte. Enorme Unterstützung bekamen die Wissenschaftler hierbei durch einen neuen Sequenzierungsautomaten. Die Firma 454 Life Science entwickelte eine Technologie, die das Sequenzieren der DNA-Fragmente per Zufallsprinzip erlaubte. Die Analyse folgte dem Schrotschussverfahren, bei dem Zufallsfragmente analysiert werden. Per Computer werden Überlappungen gesucht und Fragmente zusammengesetzt. Da nur kurze Fragmente vorhanden waren, würden Doppelungen entstehen. Dies galt jedoch als tragbares Opfer, da vor allem die nur einmal vorhandenen Sequenzen interessierten. Die neue Technik ermöglichte nicht nur das Finden der deutlichen Sequenzen, sondern auch der Beschädigten. Das Ziel lag in der einfachen Abdeckung der statistischen Wahrscheinlichkeit, jeden DNA-Baustein einmal zu erfassen. Also manche einmal, manche öfter und manche gar nicht. Mit dieser Methode rückte die Entschlüsselung des gesamten Neandertaler-Genoms in greifbare Nähe. Nach jahrelanger Arbeit war es 2009 endlich soweit. Das Genom des Neandertalers war erstmals komplett sequenziert. Blink Nummer 7. Das Genom gab eine erstaunliche Antwort auf die Frage der Verwandtschaft zwischen Mensch und Neandertaler. Ein Stammbaum erzählt faszinierende Geschichten. Er verbindet uns mit Menschen aus früheren Zeiten und manchmal können wir unsere Vorfahren noch hunderte Jahre zurückverfolgen. Die genetische Analyse hat diesen Stammbaum mit einem Mal um viele tausende Jahre wachsen lassen. Und mit der Entschlüsselung des Neandertaler-Genoms offenbarte sich ein sehr alter Ast. Endlich konnten die Verwandtschaftsverhältnisse genauer untersucht werden und waren nicht nur auf die mtDNA beschränkt. Hierfür kamen auch Populationsgenetiker zur Hilfe, die berechnen können, wann sich genetische Linien trennten. Zunächst einmal fanden sie heraus, dass der Neandertaler genetisch etwa 12,8% näher am Affen als am Menschen liegt. Hieraus schlossen die Genetiker, dass die Trennung beider Linien vor ca. 300.000 Jahren stattfand. Doch eine Frage blieb: Kamen die beiden danach irgendwann wieder zusammen? Vermischungen zwischen Neandertalern und Menschen, wenn auch nur begrenzt, würden sich genetisch zeigen. Mit jeder Generation, in der sich ein Mischling mit einem Menschen fortpflanzte, reduzierte sich zwar der prozentuale Anteil der Neandertaler-DNA, doch sobald zwei Partner mit gleichen Anteilen, zum Beispiel einem Neandertaler-Urgroßvater, gemeinsam ein Kind bekamen, blieb der Anteil gleich. Für die Analyse suchten die Forscher wieder nach gemeinsamen Mutationen, die die Neandertaler mit modernen Menschengruppen unterschiedlicher geografischer Herkunft teilten. Würde eine Gruppe mehr mit dem Neandertaler gemeinsam haben, während eine andere diese Mutation nicht aufwies, würde das auf eine engere Verwandtschaft hindeuten. Bei der Untersuchung der mtDNA hatte sich hier kein signifikanter Unterschied ergeben. In den ersten Anläufen der Analyse unterschieden sich beide Gruppen wieder gleich stark vom Neandertaler. Kurz vor der Bekanntmachung auf einer Tagung im Jahr 2009 wurde jedoch ein Unterschied entdeckt. Überraschenderweise widersprachen die neuen Ergebnisse den Erkenntnissen, die aus der mtDNA gewonnen wurde. Konnte das stimmen? Die Forscher hatten menschliche Genome aus verschiedenen Regionen der Welt mit derselben Technik erfasst, um Technikunterschiede auszuschließen und die Genome dann auf ihre Ähnlichkeit mit dem des Neandertalers untersucht. Um die Ergebnisse zu testen, wurden zunächst weitere Fehler ausgeschlossen, bis die Verunreinigung der DNA-Probe unter 1% lag. Ein hervorragendes Resultat. Methodisch standen die Forscher also auf der sicheren Seite. Wie sich herausstellte, waren die DNA-Unterschiede zu dem alten Verwandten bei allen verglichenen Gruppen gleich groß, mit folgenden Ausnahmen. Han-Chinesen, Papua-Neuguinea und Europäer hatten allesamt rund 2% mehr Gemeinsamkeiten mit dem Neandertaler als Afrikaner. Der Ast des Neandertalers am Stammbaum war also an einem bestimmten Punkt zumindest kurzzeitig wieder mit dem des Homo sapiens verwachsen, aber er war nie in Afrika gewesen. Blink Nummer 8. Am Ende stand eine völlig neue Theorie zur Ausbreitung des modernen Menschen. Der Stammbaum führte zu anderen Verwandten als gedacht. Menschen, deren Vorfahren aus Afrika auswanderten, sind näher mit Neandertalern verwandt. Doch wie kam es zu diesem überraschenden Ergebnis? Dieses Rätsel musste nun gelöst werden. Da Neandertaler nur in Europa, im Nahen Osten und Westasien gefunden wurden, mussten moderne Menschen aus Afrika ausgewandert sein und sich dann mit Neandertalern vermischt haben, bevor sie die restliche Welt besiedelten. Weiterhin stellte sich die Frage, in welche Richtung der Genfluss stattfand, welche Gruppe also vornehmlich die andere befruchtete. Sozial dominante Männer, etwa in Sklavenhaltergesellschaften, sorgen für einen einseitigen Genfluss, weil sie zum Beispiel viele Sklavenfrauen befruchten, die männlichen Sklaven aber umgekehrt nicht die dominanten Frauen. In diesem Fall würde lediglich mtDNA der dominierten Art gefunden werden, weil die Frauen immer in der unterdrückten Rolle wären. Dafür existieren jedoch bis heute keine Anzeichen. Stattdessen erfolgte die Vermischung vermutlich beidseitig an der Begegnungsgrenze. Da die Gruppe der modernen Menschen wuchs, ihre einzelnen Vertreter aber fast alle einen Teil Neandertaler DNA in sich trugen, verbreiteten sich die Gene rapide. Dies nennt sich Allelsurfen. Das Allel der Neandertaler wird von der Welle der Siedlerpopulation getragen. Der Anteil der Neandertaler-Gene stabilisierte sich schließlich außerhalb Afrikas bei knapp 5%. Doch wie kam es dazu? Eine modifizierte Veränderungstheorie wird als die plausibelste befunden. Die Verdrängungstheorie besagt, dass moderne Menschen sich aus Afrika in die Welt verbreiteten und andere Menschengruppen durch ihre kulturelle Überlegenheit, etwa durch Wurfwaffen, verdrängten. Laut der modifizierten Version trafen Menschen im Nahen Osten auf Neandertaler, die schon seit Jahrtausenden immer wieder mit Menschen in Kontakt waren. Das Gleichgewicht änderte sich allmählich, doch dabei gab es Paarungen. Gemischte Kinder wurden Teil der Verdrängungshorde. Wir gehen davon aus, dass der Mensch den Neandertaler wegen seiner überlegenen Gehirnleistung überlebt hat. Genetisch kann dies jedoch nicht mit Sicherheit belegt werden. Der Mensch ist genetisch in der Lage, sich Fähigkeiten durch Beobachtung anzueignen. Das Wissen von Generationen kann aufgebaut werden, statt immer wieder durch neues Probieren zu lernen wie Menschenaffen. Neandertaler entwickelten sich in ihrer Geschichte jedoch nicht bemerkenswert. Liegt dies an einem fehlenden Gen oder waren andere Voraussetzungen dafür verantwortlich? Genetisch können diese Unterschiede jedenfalls bislang nicht festgestellt werden. Blink Nummer 9. Weiteres Genmaterial von anderen Menschengruppen bereicherte schließlich das Bild. Kaum wurde der Stammbaum der Menschheit korrigiert, tauchte die nächste Überraschung auf. In einem winzigen Fingerknochen aus Südsibirien wurde mtDNA gefunden, die weder zum Menschen noch zum Neandertaler passte. Handelte es sich um einen neuen Typus Mensch? Zunächst konnte festgestellt werden, dass die mtDNA nicht von einem Homo erectus, einem früheren gemeinsamen Vorfahren von Homo sapiens und Neandertaler, stammte. Die Trennung der Verwandtschaftslinien musste danach jedoch noch vor der Trennung vom Neandertaler angesetzt werden. Erste Annahmen einer neuen Spezies wurden allerdings abgewiesen. Mit dem gut erhaltenen Genom und einer erfolgreichen Fehlerkorrektur konnte die DNA-Analyse neue Erkenntnisse aufdecken. Es stellte sich heraus, dass das sequenzierte Genom im Gegensatz zur mtDNA dem des Neandertalers sehr ähnelte. Die Abweichungen zum Neandertaler-Genom waren kaum größer als die Differenzen unter heutigen Menschen. Daher handelt es sich vermutlich um eine Unterart des Neandertalers, die mit anderen archaischen Menschenarten vermischt wurde. Die mtDNA-Abweichung ergab sich wohl durch die kurz vor dem Aussterben erfolgte Vermischung mit der archaischen Form. Die neue Unterart wurde nach ihrem Fundort, der Denisova-Höhle, als Denisova-Mensch bezeichnet. Der Denisova-Mensch hatte aber noch weitere Überraschungen im Gepäck. Das gefundene Denisova-Mädchen zeigte nämlich die größte genetische Nähe zu Papua-Neuguinea. Wie konnte diese genetische Ähnlichkeit bei der weiten Entfernung zu Sibirien entstehen? Wie sich herausstellte, wurde in Mikronesien, Polynesien, den Philippinen und Australien nicht nur Neandertaler-DNA, sondern auch Denisova-DNA gefunden. Wissenschaftler versuchten, dieses Szenario durch die Theorie der doppelten Besiedlung Asiens aus Afrika zu erklären. Diese besagt, dass eine erste Horde südöstlich wanderte und die genannten Gebiete besiedelte. Eine zweite ließ sich im Rest Asiens nieder. Die erste Horde traf wahrscheinlich noch auf Denisova-Menschen, die wohl noch südlicher lebten, und vermischte sich. Bei der zweiten wären diese bereits ausgestorben. So lassen sich die überraschenden DNA-Resultate erklären. Der Denisova-Mensch lieferte also schon den zweiten genetischen Beweis dafür, dass der Homo sapiens der Vermischung mit anderen Menschenformen nicht abgeneigt war. All diese Erkenntnisse stammen aus der jüngsten Vergangenheit. Mit zunehmend mächtigerer Technik und immer mehr Funden hält die evolutionäre Anthropologie in den nächsten Jahren bestimmt noch die eine oder andere Überraschung für uns bereit. Das waren unsere Blinks zu Svante Paabos, die Neandertaler und wir. Das Wichtigste, das du aus diesem Buch behalten solltest, ist, dass unsere DNA uns Geschichten über längst vergangene Zeiten erzählt, wenn wir sie denn richtig zu deuten wissen. Der Weg zur Entschlüsselung war lang, doch er ist fast geschafft. Der Neandertaler und der Denisova-Mensch und ihre Genome haben unschätzbar wertvolle Einblicke in die menschliche Evolutionsgeschichte geliefert. Vielleicht erfahren wir bald schon mehr. Hast du Feedback? Dann schreib uns doch einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit die Neandertaler und wir als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.